Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Macht der Epigenetik und heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar der lieben Julia. Liebe Julia, schön, dass du da bist. Dein voller Name ist Dr. Julia Wilke. Du bist Ärztin und magst du dich mal kurz vorstellen?
Hi, lieber Manu. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, genau. Also ich bin die Julia. Ich bin bald 50. Ich bin aus Innsbruck, Tirol und Mama von 3 entzückenden Töchtern, 13, 15, 17. Hundemama, Ehefrau und Ärztin. Genau. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und habe schon relativ früh begonnen, mich quer über den Tellerrand einfach zu informieren und zu interessieren. Und das ist wie eine Sucht geworden. Also in dem Moment, wo ich angefangen habe, die Akupunktur zu lernen und die DCM zu lernen, habe ich immer wieder gesehen, da geht eine Tür auf, dort geht eine Tür auf. Dann habe ich Molekularmedizin gelernt, dann habe ich die Ernährungsmedizin gelernt, dann habe ich die funktionelle Medizin gelernt. Also einfach immer so auf Lust mehr. Ich will wissen, wie es geht und ich wollte einfach verstehen. Und da stehe ich jetzt, also ich habe mich vom Kassenabsystem verabschiedet. Ich bin jetzt Funktionellmedizinerin und spezialisiert vor allem auf die Thematik Hormone, aber mache alles, was den Präventivbereich betrifft und was vor allem auch chronische Erkrankungen betrifft. Genau.
Genau. Und du bist tatsächlich in Innsbruck im Health Performance Institut, wo wir auch fest miteinander zusammenarbeiten und unterschiedliche Projekte zusammen haben, auch mit deinem Mann zusammen, mit dem lieben Jens. Und ja, ihr macht vor allem, oder wir gemeinsam machen vor allem Gesundheitsprävention. Genau. Also wir wollen eigentlich so viel wie möglich präventiv abfangen. Mhm. Aber auf der anderen Seite kommen natürlich ganz, ganz viele Patienten auch ins Institut, wo schon chronische Leiden da sind. Mhm. Und wir haben im Vorfeld sehr oft darüber gesprochen und haben eigentlich mal gesagt, okay, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Tacheles reden.
Ja, genau, das stimmt.
Tacheles reden und mal ein bisschen, ja, in welcher Welt wir eigentlich heutzutage leben. Yeah. Und wir haben, ich finde, während den ganzen 5 Jahren, das war echt eine krasse Zeit, während auch Covid, haben wir teilweise auch uns ein bisschen, wir Ärzte auch manchmal, vielleicht auch Angst gehabt, den Mund aufzumachen. Was ist denn deine Meinung dazu allgemein, in welcher Welt wir heutzutage leben und in welche Welt wir eigentlich unsere Kinder hineinsetzen?
Wir können zweierlei Dinge betrachten. Das eine ist die Welt vor Covid und nach Covid und das andere ist einfach die Zeit, in der wir jetzt leben, wie wir uns entwickelt haben in den letzten vor allem 30, 40, 50 Jahren. Ja. Vor Covid, nach Covid, und das warst du, Manu, da haben wir ganz oft drüber gesprochen, sind einfach völlig unterschiedliche. Der Mensch ist einfach anders, schon im Laborwert anders. Wir sehen Laborwerte, was das Immunsystem betrifft oder was den Darm betrifft und. Das hat es vorher einfach nicht gegeben, sei es jetzt durch die Impfung oder durch die Erkrankung, das sei es, das ist völlig wurscht. Die Medizin hat sich verändert, der Mensch hat sich verändert in seinem Erscheinen mit Beschwerden und so weiter in der Zeit davor, beziehungsweise jetzt. Das ist das eine und das andere ist natürlich schon das schleichende Verändern unseres gesamten Organismus durch äußere Einflüsse. Das kann man einfach nicht leugnen, das ist so. Wir haben, also ich sehe es vor allem in Bezug auf die Hormone, auf die Hormonachse, extrem auffällig auch bei Männern, dass zum Beispiel der Testosteronwert schleichend immer weniger wird bei so vielen Männern und dadurch schon der Normwert immer weiter von den Laboren nach unten korrigiert wird, damit es noch irgendwie normal ist. Und früher war der Normwert wesentlich höher, das heißt, wir akzeptieren das, dass die Testosteronwerte bei Männern zum Beispiel jetzt einfach wesentlich niedriger sind und gleichzeitig wird damit akzeptiert, dass der Antrieb fehlt, dass die Energie fehlt, dass der Spaß fehlt, dass die Libido fehlt und so weiter. Das ist jetzt mal so auf den Mann. Das Gleiche ist natürlich auch bei der Frau, weil wir so viele Umweltstoffe haben und das ist kein Geschwurbel und das ist kein Verschwörungs- oder Öko-Protest, sondern es ist einfach so. Wir haben so viele exogene Störfaktoren, man nennt das auch endokrine Disruptoren, also endokrin für Hormon und Disruptor für Störung. Das sind so viele, also Lösungsmittel, Glyphosat, Pestizide, Herbizide, wir haben Mikroplastik, wir haben Weichmacher, das, was man schon kennt, ja, die unser gesamtes Hormonsystem komplett verschieben und dadurch einfach auch krank machen, all along. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch der Stressfaktor, der den Körper zwingt. Also Stress ist im Prinzip ein Überlebensmodus. der dafür gemacht ist, dass man vom Säbelzahntiger flüchtet und das genau einmal in seinem Leben und für 4 Minuten und dann ist der Stress vorbei und man hat ihn abgebaut, weil man davon gelaufen ist und jetzt haben wir halt 24/7 Stress und der Körper entscheidet sich immer fürs Überleben und nicht fürs Fortpflanzen. Das heißt, in Richtung Cortisol wird halt dann permanent Material geklaut und dann ist es für das andere nicht mehr über. Was ich damit sagen will, ist einfach, wir haben einen permanenten Stress, wir haben sind 24/7 erreichbar, wir haben permanent poppt irgendwas am Handy auf, wir sind beruflich gefordert, wir wollen unseren Mann oder unsere Frau stellen, plus wir haben diese Umwelteinflüsse und dann vielleicht nur die Nachrichten und das verändert, es hat unsere Körper verändert, definitiv.
Ja.
Das
ja.
ist die Welt.
Ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir das so ein bisschen, auch wie du sagst, komplett einteilen vor und nach Covid, denn wir haben lange in der Branche sozusagen, viele haben gegen die Impfung gewettert, viele haben gesagt, der Virus ist nicht so schlimm. Und mittlerweile wissen wir eigentlich aus beiden Lagern sozusagen, dass wir eigentlich links und rechts hätten schauen dürfen oder auch weiter schauen dürfen, weil der Covid-Virus echt ein Problem auf der chronischen Ebene darstellt und wir genauso extrem viel Probleme durch die Impfung sehen. Und wir uns damit beschäftigen dürfen, weil wir so unfassbar viele chronische Entzündungen im Körper entfacht haben durch diesen Virus, durch vielleicht teilweise die Impfung. Und aber dazu das Wissen bei den meisten Therapeuten und Ärzten fehlt. Und auch das, ja, und da sehen wir, da sehe ich auch einen riesen, immensen Bedarf. Wir haben ja dazu auch die Long-Covid-Expertenausbildung ins Leben gerufen bei uns. Und die Leute sind unfassbar begeistert. Also es haben mehrere hundert Leute bei meinem ersten Durchlauf jetzt mitgemacht. Es sind unfassbar begeistert auch von diesem Wissen, was wir tun können oder welche Problematiken wir noch haben, die wir noch lösen müssen. Also zum Beispiel, dass sich der Covid-Virus ins Mikrobiom einsetzt, ja, und dort dauerhaft eventuell eine Spike-Protein-Produktionsstelle sozusagen entsteht und dadurch Entzündungen entstehen im Darm. Du hast vorhin die Darmproblematik angesprochen. Aber auch schon vor Covid haben wir ja auch schon funktionelle Medizin gemacht.
Genau.
Ja, und da hatten wir ja auch Problematiken mit chronischen Viren, Epstein-Barr-Virus, CMV und, der auch schon Probleme gemacht hat. Das heißt, wir haben da oben drauf jetzt noch das Problem Covid bekommen. Wir haben die ganzen Umweltgifte da drauf bekommen. Schwermetalle, Leichtmetalle wie Aluminium, Schwermetalle, Blei, Kupfer, wie auch immer, Quecksilber. Und ihr macht ja auch im Institut, oder machen wir ja auch Inosferesen, also Apheresen, Blutwäschen. Was siehst du da, was wir aus dem Blut dort rausholen?
Ja, es ist, wie zu sagen, vielleicht ist es richtig geil, es macht so Spaß. Also ich sehe es im Eloat, das ist das, was wir rausfiltern. Und ich sehe es am Blut, weil ich im Dunkelfeld vorher und nachher schaue. Jetzt, was das Dunkelfeld betrifft, sehe ich tatsächlich vorher wesentlich schlechtere Fließeigenschaften. Ich sehe, was halt sonst noch drinnen schwimmt, aber allein schon die Fließeigenschaft. Das ist auch für den Laien absolut ersichtlich, dass das vorher meistens grottenschlecht ist und nachher wie Seifenblasen. Die schwimmen wieder, die Fließeigenschaft des Blutes ist einfach massiv gebessert. Das ist so das, was ich im Dunkelfeld sehe. Was ich im Eloat sehe, ist oft echt, wir sind begeistert, aber eigentlich ist es erschütternd. Wir sehen, das ist ein ganz großer Sack, also das ist so quasi, der hängt so da, der ist wirklich so groß, wie ich das jetzt zeige. Und unten in der Spitze setzt sich dann das Schwermetall ab, natürlich entsprechend dem Gewicht. Und man sieht da so richtig die verschiedenen Dichten oder Gewichte dieser einzelnen Metalle, so unterschiedliche Farben in diesem Kegel. Und der Kegel ist oft wirklich so groß wie so in der Hand. Also das ist so eine Spitze, Schwermetall. Und wir schicken das dann auch ein. Und dann ist meistens dieses Quecksilber, Blei, Arsen. Cadmium ist viel dabei. Und dann noch ganz viele andere Sachen, so Lösungsmittel und so weiter. Also es ist exorbitant, was da drinnen ist, wie hoch das ist. Und wenn man weiß, was diese Gifte anstellen, ja. Also allein die ganzen Schwermetalle, die diese immens hohe oder lange Halbwertszeit haben. Wenn man denkt, was sie Blei, 30 Jahre Halbwertszeit, extrem neurotoxisch, komisch. In meiner Welt, in meinem Empfinden, werden die ganzen dementiellen und neurologischen Erkrankungen immer mehr und immer jünger und immer fulminanter. Ja, also das ist schon echt extrem spannend. Dann fischen wir natürlich auch die wir fischen Spike-Protein raus, das kann man nachweisen, das ist alles kein, das ist alles wissenschaftlich, wir schicken das ein, Magdeburg, Professor König und so weiter, die weisen uns das Spike-Protein im Eluat nach, eben Pestizide, Glyphosat, Herbizide, Lösungsmittel, das alles kann man einschicken, nachweisen, das ist alles in unserem Körper drin, das hängt in der Zelle drinnen, das lähmt unsere Enzyme, das lähmt unsere Membranen, die sind überhaupt nicht mehr so fluide, wie sie eigentlich sein sollten. Ich vergleiche das immer total gern mit der Familie Barberpapa. In Österreich zumindest, in meiner Generation war das so eine Betthupferl-Geschichte, so Gummimännchen in verschiedenen Farben, die sich in alles verwandeln konnten. Und ich sehe die Membranen genauso. Die sollen aufgehen, zugehen, größer werden, verschmelzen, Löcher gehen auf, zu. Die haben ja, das ist ja, unsere Funktion sitzt in der Membran. Und wenn da der ganze Dreck drinnen hängt, funktioniert das natürlich nicht mehr. Und dann pappt sich noch eine chronische Entzündung drauf. Entzündungseiweiße fischt man natürlich auch ganz, ganz gut raus. Also das sieht man richtig gut. Die Rotfärbung, also Zytokine, alles Mögliche, fischt man da auch raus. Also das ist in der, die Blutwäsche ist da, oder Inosphärese oder Apherese, wie man es auch nennen kann, ist ein extrem lässiges Tool. Und wir haben mittlerweile schon so viele, dass ich tatsächlich einfach auch von der Erfolgserfahrung berichten kann. Gell? Das war am Anfang, haben wir noch ein bisschen drauf gewartet. Nach den ersten 10 haben wir gemacht, wann kommt denn der Wow-Effekt? Und den haben wir mittlerweile. Also wir kriegen so tolles Feedback. Den Menschen geht es danach einfach wirklich besser. Nicht immer gleich nach den ersten 2, aber sehr häufig schon nach den ersten 2. Hm. Genau.
Und wir wollen ja heute auch darüber sprechen, in welche Welt wir eigentlich unsere Kinder setzen. Und was wir dort eigentlich im Vorfeld für uns Eltern auch tun können. Das heißt, wie kann die Mutter, der Vater sich eigentlich vorbereiten zum Beispiel, beziehungsweise was kann er tun, wenn oder was können sie tun, damit die Schwangerschaft überhaupt möglich ist? Weil du hast ja auch eigentlich eine ganz wichtige Sache angesprochen, und zwar, dass dass Frau und Mann mittlerweile echt krasse Hormondisbalance haben. Mhm. Und vielleicht gehen wir mal da kurz drauf ein. Also was ich einfach sehe, ist, dass Väter und Mütter mittlerweile, wir alle, ein Leben leben, was für unseren Körper nicht mehr gemacht ist. Wir haben chronischen Stress auf der einen Seite, was wir epigenetisch rein theoretisch auch weitervererben können. Und auf der anderen Seite bekommen wir bestimmte Erkrankungen viel früher, die uns vielleicht auch nicht wirklich in unsere Kraft kommen mehr lassen. Und wir dadurch auch wieder in Stress geraten, in chronischen Stress, weil du ja auch eine wichtige Sache gesagt hast, wir wollen ja auch ein guter Partner sein, wir wollen eine gute Partnerin sein, wir wollen bestimmte Dinge oder wünschen uns bestimmte Dinge, wie wir sozusagen sind, aber auch teilweise die Gesellschaft verlangt das auch teilweise von uns. Und was ich halt hier sehe, ist dadurch, dass, das hast du vorhin erwähnt, das möchte ich nochmal wiederholen, wir sehen, dass die Menschen unter chronischem Stress sind und dadurch Cortisol sozusagen sehr viel produziert werden muss und dadurch aber die Vorstufen von den anderen Hormonen, wie zum Beispiel für Östrogen, Progesteron vor allem, fehlen und es dazu einem Progesteronmangel kommt bei Mann und Frau. Magst du nochmal vielleicht darauf eingehen, was sind denn zum Beispiel typische Symptome bei einem Progesteronmangel bei Mann oder Frau?
Aber um zu erklären, die Symptomatik ergibt sich aus der Wirkung des Progesterons. Gell? Unser Progesteron, und ich erkläre das ganz gern so aus Sicht der anthroposophischen Medizin, weil ich finde, das ist sehr nett bildlich und lasst es ganz gut verstehen. In der anthroposophischen Medizin wird Estradiol definiert als das Hormon, das uns Mama werden lässt. Ja? Also das macht unsere Rundungen, das macht Busen, das macht Libido, das macht Feucht, das macht Power, Energie und so weiter. Und das Progesteron, das lasst uns dann Mama sein. Das heißt, wir schlafen super gut, kommen mit dem Schlaf, den wir haben, super aus. Das Immunsystem ist ein Traum. Wir haben keine Erkrankungen, wir sind gut drauf. Das Geschrei stört uns eigentlich überhaupt nicht. Wir finden es sogar noch süß. Also, das Progesteron ist extrem wichtig fürs Immunsystem. Es ist entwässernd. Es ist unser Einschlafmittel im Sinne von, es wirkt total entspannend, weil es auf die, auch mit Vorstufen und Metaboliten auf die GABA-Rezeptoren wirkt. Also, es ist so das totale Chill-Hormon. Wenn ich jetzt einen Mangel habe, dann, das höre ich, also bei den Damen vor allem auch immer, die sagen bei mir in Tirol, sie sind so angerührt, das heißt, sie weinen wegen jedem Schatz, also sehr, sehr schnell, sehr, sehr traurig. Sie kommen nicht in die Freude, sie können nicht gut einschlafen, sie haben geschwollene Finger, sie haben extrem oder meistens extrem schmerzhafte Periode, sie haben eine sehr starke Periode, sie haben Schmierblutungen, Das ist der Progesteronmangel. Und meistens gibt sich dazu ja dann nur Estradiol-Dominanz, weil vielleicht das Estradiol genug da ist, aber das Progesteron eben nicht. Und das macht dann natürlich das ganze Unwohlsein, was den Körper betrifft. Und bei den Männern ist es auch eben diese eher Ängstlichkeit, Dysthymie, sagt man so, einfach Missstimmung, die gute Laune, die Freude fehlt, der Schlaf ist nicht gut und so weiter. Und bei den Männern kommt halt auch noch dieses Testosteron-Thema dazu. Das spüren die Frauen auch, aber die Männer natürlich wesentlich mehr, weil das in die gleiche Schiene geht, dass dieser Testosteron-Stil oder Progesteron-Stil auf Kosten vom Testosteron oder Progesteron wird vermehrt Cortisol gebildet und dann kommt halt das auch noch dazu. Genau.
Ja. Ich sehe dort auch immer wieder eine Diskrepanz von Menschen oder ich sehe viele Menschen um mich herum, die sagen, hey, auch Frauen, ich bin bei meinem Frauenarzt gewesen und der hat auch meine Hormone getestet oder ja, und der hat mich jetzt auch eingestellt. Ja, dann sehe ich viele Frauen, die nehmen dann so eine Gynokardin-Gel, also Östrogen, manche auch noch Progesteron. Aber Männer gehen sau selten irgendwo hin, ja, weil der Urologe das auch nicht ordentlich misst oder gar nicht misst. Männer sind viel noch mehr unterversorgt wie die Frauen, aber die Frauen sehe ich, wenn wir sie dann doch messen, ich weiß nicht, wie du das auch siehst, sind sie teilweise komplett falsch eingestellt und zwar so eingestellt, dass es eigentlich schon wieder ungesund für sie ist.
Absolut, ja. Es gibt, und da kriege ich sicher wieder Schimpf dann, ich will überhaupt keinem Kollegen zu nahe treten, überhaupt nicht, gell? Vor allem auch nicht den Fachärzten. Ich bin sehr froh, dass es sie gibt, weil die machen Dinge, die kann ich nicht. Aber ich habe mich halt einfach wirklich mit dem Hormonthema sehr, sehr lang beschäftigt und brauche mich zu behaupten, dass es doch einige Gynäkologen gibt, die das nicht richtig machen. Und es werden dann oft diese Standardpräparate verschrieben, die extrem hochdosiert sind, wie das Gynokardin oder Estrogel. Die sind extrem hochdosiert und oft werden die sogar verschrieben ohne Progesteron und dann haben wir sogar gefährliche Komponente dabei, weil das Estradiol einfach auch diese wachsende Funktion hat, was sich dann in Myomen oder Zysten zum Beispiel bemerkbar macht, ja. Und sie fühlen sich nicht wohl und gleichzeitig ist es ja extrem wichtig, dass der gute Anteil an Progesteron vorhanden ist, im Gegensatz zum Estradiol. Das kann man extrem gut im Speichel messen, auch da gibt es wieder Gegner, aber wir haben genug Studien, wie wir das belegen können. Also wenn ich transdermal appliziere, das heißt über die Haut, das Progesteron und das Estradiol, dann kann ich direkt im Speichelbefund die zwei miteinander vergleichen. Und es sollte jetzt zum Beispiel bei einer Frau, die fruchtbar ist und vielleicht einen Kinderwunsch hat, sollte das Verhältnis Estradiol zu Progesteron 1 zu 100 bis 200 sein. Und meistens ist es genau umgekehrt. Und das ist dann sogar wirklich schädlich. Für mich auch, und das ist aber wirklich auch angekommen, es ist fast ein Kunstfehler, nur Estradiol zu verordnen, weil wir ja auch diesen sogenannten Endometriumschutz brauchen. Das heißt, Estradiol hat eben diesen wachstumsfördernden Effekt und das Progesteron dämmt es wieder ein. Und wenn ich nur Estradiol gebe, also Estrogel, dann besteht einfach die Gefahr, dass ich meiner Gebärmutter schade. In verschiedensten grausamen Varianten. Ja. Es ist schon wirklich wichtig, dass man weiß, was man tut. Und diese Präparate von der Stange, also die es halt so klassisch in der Apotheke gibt, die halt auch von der Kasse bezahlt werden, die sind sehr hoch dosiert. Man kann sie halt auch nicht individuell anpassen. Und sie haben halt auch noch Zusatzstoffe, die in den Lebensmitteln verboten sind, aber die Frau darf sie schlucken. Wie zum Beispiel Titandioxid. Ist potenziell krebserregend, aber wir Frauen dürfen das in den Tabletten schon haben. Da wird es ja von der Kasse bezahlt. Genau, ja. Also da stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber.
Ja, da so ein kleiner Hinweis. Ich hatte vor kurzem, bin ich in die Apotheke gegangen, habe gesagt, ich brauche Melatonin. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben nur Melatonin, 2 Milligramm Retard-Tabletten dabei. Und habe gesagt, ja, geben Sie mir die, passt schon. Mit meinem Arztausweis gar kein Problem. Habe ich halt gekriegt, ohne Rezept. Dann schaue ich drauf, ja, mit Titandioxid. Ja, überzogen mit Titandioxid. Ich so, herzlichen Glückwunsch, Sie können diese Tabletten wieder zurückbekommen.
Gerne wieder haben.
Ja, hier, die nehme ich nicht. Da gehe ich dann lieber irgendwie und hole mir woanders was. Ja,
ja, das ist
Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und dass da überhaupt nicht auch nicht aufgeklärt wird. Und dann geht es auch wieder um Toxine. Ja, wir müssen, und das ist ja auch die Aufgabe von Healversity, die Aufgabe vom Institut, wir müssen die Menschen aufklären.
Ja.
Und
das ist das Geile. Ja, entschuldige, wenn ich die unterbreche, aber das ist ja alles Coole, weil das ist, für mich ist das der Schlüssel für die Zukunft. Weil das Kassensystem und unser medizinisches System fährt sowieso gegen die Wand. Das ist auch nicht mehr finanzierbar. Wir können doch nicht die finanzieren, die nicht auf den Körper aufpassen und und in die Prävention, die Prävention ist es um und auf und es ist nicht schwer. Die Menschen müssen nicht Medizin studieren dafür, aber einfach ein bisschen das Interesse weg und genauso wie du und deine Plattform und Healversity, ihr klärt es ja schon seit, wirklich schon seit Jahren jetzt auf. Und das macht die Menschen mündig und das finde ich so wichtig. Das ist so bei den Kollegen nicht gern gesehen, weil wenn dann der Patient kommt und sagt, ich hätte gern das und das, und dann sagt mein Kollege, und das weiß ich selber nur aus der Kassenarztpraxis, das ist super, der will mir jetzt sagen, was ich zu tun habe, oder toll. Aber in Wirklichkeit ist das ja, man darf ja offen sein. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir brauchen die Schulmedizin, vor allem in der Akutmedizin brauchen wir die Schulmedizin. Aber in der Prävention und in der für chronische Erkrankungen ist es so, so wichtig, dass man einfach weiß, wie das alles funktioniert, wie die Biochemie funktioniert, was bedingt das eine das andere, warum brauchen wir Kofaktoren, Mikronährstoffe und so weiter, warum braucht man intakten Darm? Und dann kann ich das selber leben und dann sind wir bei der Epigenetik, ja? Dann lebe ich das, dann verzichte ich, oder dann lebe ich clean, dann schaue ich auf einen gescheiten Schlaf, dann versuche ich zumindest ein bisschen den Stress zu reduzieren, was ja auch Spaß macht, weil dann mache ich mal was anderes. Geh mit dem Hund oder lies ein Buch oder geh schwimmen oder weißt du, wie man. Und das ist früher normal gewesen vor 200 Jahren. Und jetzt ist es eine Kunst, ja.
Ja.
Und das finde ich cool.
Ja, das ist, stimmt. Das ist mittlerweile ist eine Kunst. Jetzt nennt man es in anderen Kreisen nennt man es Biohacking.
Genau, ja, ja.
Ja, in den anderen Kreisen nennt man es Prävention, in den anderen Kreisen Longevity. Mhm. Und was wir aber jetzt natürlich auch wissen oder was wir können zum Beispiel, dass wir das bringen wir ja auch beim Epigenetik-Coach bei, wie man zum Beispiel das Epigenom misst an bestimmten Stellen. Also wie kann ich personalisiert, individualisiert sagen, okay, was kann ich denn für mich tun und wie kann ich es aber messen und wie kann ich es auch dann nach 3 bis 6 Monaten zum Beispiel messen. Aber wir machen das natürlich auch im Institut. Das heißt, wenn du ein Patient bist, kannst du ins Institut kommen und tatsächlich diese Tests machen, präventiv oder natürlich, wenn es dir chronisch schlecht geht, dann kannst du auch kommen. Aber wir wollen ja eigentlich am liebsten die Patienten haben oder denen es eigentlich jetzt gerade gut geht und die etwas tun wollen.
Genau. Für sich. Und das ist so spannend, weil eben gerade zum Beispiel mit der DNA arbeite ich wirklich total gern, also mit beiden Tools, aber vor allem immer mit der, wenn ich sage, okay, das sind deine Voraussetzungen und das hast du bis jetzt draus gemacht. Das ist so cool, wenn ich dir jetzt erklären kann, hey Manu, du hast echt eine scheiß Entgiftung, streichel bitte der Leber in Zukunft, dann wirst du einfach verhindern, dass es dir irgendwann einmal zum Problem wird. Und das ist die Prävention. Und das ist die Zukunft. Das ist so, das macht total Spaß.
Ja. Wirklich. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und wir können ja mittlerweile sehr, sehr viel tun. Das Problem ist dahinter, auf der einen Seite dürfen wir die Ärzte, die Heilpraktiker, die Therapeuten, die Gesundheitscoaches zu diesen Bereichen aufklären, damit noch mehr Menschen davon wissen und damit sie arbeiten damit. Und auf der anderen Seite muss aber der Klient oder der Kunde aufgeklärt sein. Und das schaffen wir tatsächlich nur gemeinsam. Was ich jetzt natürlich sehe in den letzten 1,5 Jahren, was natürlich immens kommt, ist natürlich, jeder kann mittlerweile die KI benutzen und mit einem riesengroßen Wissensschatz sozusagen zum Arzt gehen oder den Arzt berichtigen. Ich habe vor kurzem eine lustige Geschichte gehört. Patient war beim Arzt und der Arzt erzählt ihm was. Patient geht zurück ins Wartezimmer, muss irgendwie auf die Blutabnahme warten und geht zum Arzt zurück und sagt dann zum Arzt, also ich habe das Ganze jetzt mal in ChatGPT eingegeben, was sie gesagt haben. Das ist nicht korrekt, was sie mir erzählt haben. Und das hat sich schon für mich nicht so richtig angehört. Mhm. Ich zeige Ihnen das jetzt mal ganz kurz. Und was sagen Sie denn dazu? Und das war wirklich korrekt. Der Arzt hatte nicht recht.
Und
ich glaube, da dürfen wir in eine neue Zeit gehen. Ich glaube auch, dass wir Therapeuten und Coaches und Ärzte mit den richtigen Tools arbeiten dürfen und schauen, wo wir unsere eigenen Informationen herbekommen oder sie auch teilweise mitnutzen, um auch bestimmte Zusammenhänge nicht zu vergessen. Und ich denke, dass wir da in den nächsten Jahren in eine neue Zeit hineinkommen, wo wir uns Ärzte, Therapeuten und so weiter gut ausbilden dürfen, um die Zusammenhänge zu verstehen und auf der anderen Seite dann aber auch wirklich Tools zu benutzen, die auch validiert sind, wo wir dieses kompakte Wissen zusammentun können, weil ich sehe das ja schon, die funktionelle Medizin, die physiologischen, ganzen physiologischen Kreisläufe, all die Dinge, die miteinander zusammenhängen, sind komplex.
Ja, extrem. Mhm.
Ja, und wenn man nicht gut ausgebildet ist als funktioneller Mediziner auch hier, dann vergisst man vielleicht manche Dinge.
So ist es. Und es ist, also ich traue mir auch zu behaupten, dass ich habe mit der funktionellen Medizin und ich habe diverse Schulen besuchen dürfen, schon wirklich einen sehr, sehr guten Überblick und Einblick und ein sehr, sehr gutes Wissen. Aber in verschiedenen Bereichen bin ich dann froh, wenn ich die fragen kann, weil du die in dem Bereich wieder super auskennst. Oder einfach sonst auf Kollegen zugreifen. Aber das ist ja auch legitim. Also so wie du sagst, aber ich weiß, dass es existiert und ich verleugne es nicht. Ja, ich kenne mich in den Basics super gut aus. Und dann gibt's halt zum Beispiel bei der Epigenetik oder bei der Genetik per se, frage ich dann gerne mal im Manu wieder, wo ich sage, dafür, wie war jetzt das nochmal? Oder auch bei Long-Covid, wo wir ganz eingangs schon gesprochen haben. Long-Covid, Post-Covid, Post-Vakzin. Es ist so ein Chamäleon, ja. Und ich glaube, dass ich schon sehr, sehr gut bin in dem Gebiet. Aber die Erkrankung, also keine einzige in meiner Welt oder in meiner Erfahrung bei meinen Patienten gleich der anderen. Es ist jeder, es ist wirklich jedes Long-Covid oder ME-CFS, also ob es jetzt von EBV oder Zytomegalie-Virus kommt, jeder ist anders und bei niemandem wirkt ein Schema. Ja. Und da darf man dann halt einfach auch wirklich, so wie du sagst, entweder Tools benutzen oder in der Kollegenschaft sich austauschen, aber halt auch offen dafür sein.
Ja.
Und das ist auch die Herausforderung, ja.
Genau, das ist die Herausforderung, da geht es um Offenheit.
Genau.
Und ich finde, unter den Therapeuten und Ärzten, da herrscht dann teilweise ziemlich viel Ego, sehr häufig. Nein, ich frage da nicht nach. Und ich finde es so schön, dass wenn man sich dann halt dazu austauscht und vor allem zu, es sind ja hochaktuelle Themen. In der Epigenetik verändert sich ständig was. Also geht es weiter, in den Testungen geht es weiter. In den Ergebnissen, was man machen kann, geht es weiter. Bei Covid, riesengroßes Thema, kommt jeden Tag eine neue Studie raus. Wer soll denn da noch hinterherkommen? Und da gibt es halt unterschiedliche Menschen, die sich damit beschäftigen. Und wenn man dafür dann so sehr offen ist und sagt, hey, ich hole mir immer wieder dieses Wissen oder ich tue mich zusammen, dann ist das ein riesengroßer Benefit. Mhm. Und da gehört halt auch Entwicklung dazu. Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, immer wieder über den Tellerrand zu schauen. Und hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, du bist seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren oder Jahrzehnten schaust du über den Tellerrand. Mhm. Und lernst halt links und rechts und bist neugierig. Und ich glaube, das darf man als Arzt sein oder auch als Therapeut oder Coach im Gesundheitsbereich, damit man auch diese ganzen Dinge lernt und mitbekommt. Ja.
Manu, wo wir, also ich bin ja ein klitzekleines bisschen älter als du, aber wo, selbst bei dir, wo du zu studieren begonnen hast, war ja ganz vieles auch noch ganz anders, oder? Da sind ja Medikamente gehypt worden, die jetzt auf der roten Liste stehen, so, oder?
Ja.
Also es hat sich ja schon in der Zeit so viel getan, irgendwie, denke ich mal. Also das Einzige, was irgendwie gleich geblieben ist, ist die Anatomie, aber alles andere, gerade dann wirklich in der Klinik, und deswegen, da darf man schon update bleiben, ja.
Ja, total.
Aber es macht echt Spaß. Also ich bin damals wirklich bei Zufall dazu gekommen, eigentlich weil ich meinen Fuß gebrochen habe und nach dem Studium nicht habe gleich arbeiten anfangen können. Ich dachte, na Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, dann habe ich die Akupunkturausbildung gemacht. Und dann war ich infiziert. Ja.
Ja.
Und genauso bin ich heute noch. Und so wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung gehört ja auch genauso dazu. Das sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig.
Ja, und vielleicht reden wir mal ganz kurz, ich will jetzt auch kein Bashing betreiben, aber trotzdem habe ich mir auch fest vorgenommen, dass wir jetzt auch langsam, dass ich auch ich noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten auch zeige und ganz klar sage, wir leben im Moment in einem Gesundheitssystem, das nicht richtig ist. Wir dürfen lernen, für uns selber zu sorgen und der Patient muss mündig werden und dieses Wissen erlangen. Und das ist möglich. Aber wenn das nicht passiert, dann entstehen halt so welche Dinge wie hormonelle Disbalancen, die sich auf die Kinder auswirken, auf die Schwangerschaft auswirken. Mhm. Eventuell so weit, dass halt auch Geburtsabbrüche häufiger werden.
So. Ja. Es ist so, ja.
Und da dürfen wir wirklich, und ich finde, wir Ärzte unseren Mund aufmachen, wenn wir das sehen, vor allem, wenn wir auch immer wieder, vor allem du siehst das ja auch, du siehst ja immer wieder diese Laborberichte, die Labore, die wir machen und auch die Therapieerfolge dahinter. Und da ist es so wichtig, einfach Ja zu sagen, Mund aufzumachen. Und wir sehen es ja im Moment in Amerika, finde ich. Das ist ja Wahnsinn, was da im Moment abgeht. Mhm. Man mag von der ganzen Regierung denken, was man möchte. Aber was auf der medizinischen Ebene abgeht, in der worüber jetzt gesprochen wird, über funktionelle Ernährung, über funktionelle Medizin, wie ernährt man sich richtig? Ja, Mark Hyman ist zum Beispiel jetzt fängt an, die Regierung zu beraten. Also einer der bekanntesten funktionellen Mediziner.
Ja,
Wahnsinn. Ja.
Ja. Mhm. Und das ist, ich meine, ich erzähle das immer wieder, aber ich erzähle es gern, weil es so einfach zu verstehen ist. Ich habe in meiner Kassenarztpraxis und ich habe lange in einer Kasse, also in der eigenen und vorher auch in anderen Kassenarztpraxen gearbeitet. Du hast diesen 3 bis 5 Minuten Rhythmus, den du brauchst, weil du sonst nicht überleben kannst. Und die Personen kommen rein, kriegen ihr Rezept und gehen wieder. Die Medikamente kosten teilweise eine Lawine. Ich spreche da von Antidiabetikum und zwar nicht von dem der nicht vom Einser, sondern vom Zweier. Die kriegen ihre Blutdruckmittel, die kriegen ihre Cholesterinspritzen, die kriegen ja. Und was tun sie? Sie tun nichts für ihren Körper. Also sie tun nichts. Es ist eigentlich sollte man es machen wie bei einer Kaskoversicherung beim Auto. Das ist jetzt sehr sehr krass. Aber wenn man was für was ist, wenn du ein gutes Gewichtmanagement hast, wenn du nicht Raucher bist und wenn du dir nicht jeden Abend die Birne zuschüttest, dann hast du vielleicht, kriegst du vielleicht mehr von, verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also man muss schon wirklich selber ein bisschen in die Verantwortung gehen, weil das da tragt das System einfach nicht mehr.
Ja.
Das kann ich mir nicht mehr zahlen. Und wenn es dann notwendig ist, und das habe ich auch oft genug gesehen, wenn dann irgendein Jugendlicher irgendeine Hilfe braucht oder spezielle Therapie braucht oder ein junger Erwachsener oder auch ein älterer Erwachsener wirklich eine Therapie braucht, weil er halt jetzt einfach die Arschkarte gezogen hat und diese oder jene Erkrankung bekommen hat, der dann kann streiten und von da wird nichts bezahlt. Oder diese ganzen Post-Covid, die kriegen nichts. MECF, die kriegen nichts. Aber der sich die Wampen holt, Entschuldigung, das ist jetzt schon sehr, aber die halt einfach wirklich nicht auf ihren Körper achten, die kriegen alles zahlt. Sehr einfach.
Ja.
Das wird nicht funktionieren.
Ja, und wir müssen wirklich darauf achten. Und was ich ja interessant finde, wenn wir über Gesundheitsprävention sprechen, was machen Gesundheitskassen oder Krankenkassen eher gesagt? Gesundheitskassen wäre schön. Was machen Krankenkassen? Sie klären auf, okay, du darfst nicht rauchen, du sollst dich bewegen, sollst dich gesund ernähren. Dann bei gesunder Ernährung, da wird dann so die pauschal gesagt, ja, mach mal ein bisschen mehr Gemüse, weniger Fett. Bei Fett ist es auch falsch. Weil wir gute Fette zu uns nehmen dürfen, ist weniger Kohlenhydrate. Also es sind so Dinge, die ich so für mich sage, naja, das sind Basics, die wir in der Welt, in der wir heutzutage eigentlich leben, sowieso machen müssen, damit wir überhaupt einen gewissen Standard haben, damit uns es vielleicht nicht allzu schlecht geht. Und wenn wir dann aber noch nicht obendrauf bestimmte andere Dinge machen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Blaulicht, ja, wir sind die ganze Zeit Blaulicht ausgesetzt. Das sind auch hormonelle Disruptoren, das wissen viele nicht.
Ja,
und unser ganzes System wird an unterschiedlichen Stellen dysreguliert, ob das Hormonsystem, unser Stresssystem und die bedingen sich ja gegenseitig. Am Ende haben wir Probleme mit dem Darm, haben wir am Ende Probleme mit dem Darmmikrobiom, weil das auch von Stress bedingt ist und. Und ich sehe das so, auf der einen Seite gibt es, die Menschen wollen teilweise immer wieder etwas schwarz auf weiß sehen und für mich ist da die Epigenetik auch so ein bisschen so ein Gamechanger, weil wir das auch epigenetisch darstellen können mit Testungen, ob jetzt der Gesundheitscoach, ob der Coach oder der Therapeut und was die Menschen dann nach 3 bis 6 Monaten personalisiert tun können, um dann dort wieder rauszukommen und wie sich das Epigenom positiv verändert hat. Wie siehst du denn das? Man kann, häufig ist es so erlebe ich das, man sagt dem Kunden etwas, den Klienten etwas, dem Patienten etwas und sagt, okay, das und das solltest du machen. Aber wenn sie etwas nicht wirklich mit unter Druck auch sehen, schwarz und weiß auf einem Test sehen, wird es häufig nicht richtig durchgezogen. Wie erlebst du das bei deinen Patienten?
Ja, definitiv. Wenn sie die Ergebnisse sehen, und das ist ja dann doch meistens auch rot, und wenn ich dann doch an oder zu erkläre, was nehme da schon wirklich viel Zeit und erkläre, was macht denn jetzt das und was macht denn jetzt das und dieser Risikofaktor und jener Risikofaktor, dann sind sie deutlich mehr motiviert, was zu verändern, aber auch erst in dieser Praxis. In der alten Praxis, in der Kassenarztpraxis weniger. Aber die zu uns kommen, die sind ja schon so ein bisschen ein selektiertes, die wollen ja, sonst steht es nicht zu uns kommen. Die wollen ja was tun. Und wenn ich denen das dann noch zeige, dann setzen die das meistens wirklich um und es macht wirklich Spaß und es ist echt lässig, wie schnell das geht. Am längsten dauert in meiner Erfahrung eigentlich das Mikrobiom, dass man da mal sieht, dass sich das anständig dann verbessert hat. Aber ansonsten, sie müssen es halt tun. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern gescheit.
Und über einen längeren Zeitraum.
Ja, natürlich. Also, ja, klar. Genau. Das gehört in die Routine, das gehört einfach um. Das ist ein Leben, das ist ja eine Lebensart. Ja. Das heißt ja nicht, dass man sein Leben lang nie wieder was Süßes essen darf oder nicht mehr grillen darf oder, aber es gehört einfach in die Normalität. 310 Tage halbwegs, dann darf man ruhig dann auch ab und zu mal grillen an über den Durst trinken oder das darf sein, weil das sehe ich wieder so, das hat der liebe Dr. Spitzer mal gesagt, lieber zu zweit vor einem Glas Rotwein als alleine zu Hause vor Brokkoli. Das unterstütze ich schon auch, weil das macht ja auch was mit uns. Wir sind ein soziales Wesen. Wenn wir nur mehr die Vitamine zählen und die Spurenelemente und das ist ja fast wie Kalorien zählen, das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Aber es darf ins Leben implementiert werden, so wie wir das im Prinzip ja vorleben, dass wir einfach unser Leben ein bisschen verändern, sodass es die Normalität für uns ist und dann ist das andere auch in Ordnung.
Ja, definitiv, so genau. Ja, und das soziale Umfeld spielt eine ganz, ganz große Rolle für unsere Gesundheit und der Spaß, die Freude.
Ja, ja.
Das erlebe ich auch immer mehr, dass auch unsere junge Generation nicht mehr lernt, was wirklich Freude ist, was wirklich Lebensfreude ist, was Spaß ist, weil sie so viel Eindrücke jeden Tag bekommen, Dopamin, auch vom Handy, dann werden sie die ganze Zeit bespielt, müssen aber in der Schule Leistung zeigen. Also ich habe jetzt vor kurzem auch mit einem Lehrer gesprochen und der hat gesagt, die letzten 10 Jahre hat sich auch die Schüler komplett verändert. Ich kann sie nicht mehr begeistern, ich kann sie nicht mehr, wenn die ein Problem haben und zum Beispiel irgendwie in der Pause geraucht haben oder gekifft haben, haben sie keine Handhabe teilweise mehr, wirklich sich durchzusetzen, weil die Schüler halt sagen, ja, ist mir wurscht, dann ruf halt meine Mutter an oder mein Vater oder die Polizei. Sind teilweise halt auch ganz gut informiert, dass ihnen eigentlich am Ende nichts passieren kann. Ja. sie machen einfach und es ist spannend. Da verändert sich sehr, sehr viel durch halt auch das Internet.
Gestern sind die Mittlere und die Kleine sind gestern in der Küche gestanden und sagt die Olivia, die Kleine zu mir, Mami, stimmt das, kommt jetzt der dritte Weltkrieg? Olivia, gell, so, nein, weil das steht da. Und dann hat die Maya, die Mittlere, gesagt, ja, das hat sie auch gelesen. Und dann dachte ich mir, hey, das ist Wahnsinn, was das mit ihnen macht. Weil die machen sich Sorgen, die haben schon Angst.
Ja.
Die haben da nicht gelacht, wo sie mich gefragt haben.
Ja, und es nimmt einem natürlich oder der Generation auch teilweise so ein bisschen die Perspektive.
Ja, total.
Ja, nicht nur Angst, sondern vielleicht dann auch so, okay, lohnt es sich überhaupt noch richtig was für mich einzusetzen und für die nächste Generation oder in meine Zukunft zu investieren. Und das gehört auch in die ganzen Epigenetikbereiche, in den ganzen Gesundheitsbereich, weil wenn ich das nicht mehr habe, diesen Drive verliere, am Ende fehlt mir eventuell auch wirklich die Kraft, auch für meine Gesundheit einzugestehen, Sport zu machen und so weiter. Ja,
da geht viel, das hat sich wirklich brutal verändert. Also das ist voll traurig. Also meine Eltern haben auch schon gesagt, bei uns war das damals alles noch anders, ich möchte mal, hör auf. Jetzt stehe ich genauso da. Aber ich sehe es wirklich so. Wir haben halt einfach auch noch viel mehr gespielt und waren draußen und im Wald. Ich meine, machen jetzt meine Kinder schon, aber trotzdem ist es schon weniger geworden. Das ist schon, das kenne ich das Thema.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt wir haben viele wichtige Dinge angesprochen. Ich glaube, viele haben auch verstanden, wenn sie einen Teil dieses Wissens bekommen wollen, können sie zu uns in die Ausbildung zum Epigenetik-Coach gehen. Wenn sie Patient sind und wirklich Hilfe brauchen, dann können sie zu uns ins Institut nach Innsbruck kommen. Da würde ich mich auch riesig freuen, wenn wir werden alles verlinken hier in dem Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Julia, dass du da einen Einblick gegeben hast. Und was wir auch schon sagen können, wir werden mit dir auch eine Hormonausbildung anbieten zu dem Thema, wie kann ich mein Hormonsystem wieder regulieren, wie kann ich das als Coach machen, Gesundheitscoach, Therapeut oder auch Arzt. Und auch wir werden das Thema bioidente Hormone auch in dieser Ausbildung ansprechen. Das heißt, hier ist schon eine Vorankündigung. Wir werden das noch dieses Jahr euch anbieten. Also zumindest, dass ihr es buchen könnt. Und da freue ich mich riesig drüber, dass wir das gemeinsam machen, weil es ist super, super wichtig, dieses Thema.
Ich freue mich auch richtig. Also ich habe es schon gesagt und dir habe ich schon 20 Mal gesagt, ich, ich mag so gern erklären und ich möchte gern, dass es verstanden wird und es ist nicht schwer und dann kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Und ich verspreche, dass ich nicht zu fest Tirolerle, damit wir auch wirklich alle verstehen.
Ja, super. Sehr schön. Ja. Ihr Lieben, danke für eure Zeit, dass ihr uns eure Zeit und deine Zeit schenkst, dann mir ist es sehr, sehr bewusst, dass unsere Zeit uns oder die Zeit einfach ein sehr wertvolles Gut ist. Schön, dass du uns zugehört hast. Und liebe Julia, danke für deine Zeit. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.
Danke, Manu. Ich freue mich auf bald. Danke.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.